Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Das kommt nicht oft vor, aber beim Vorstellen meines heutigen Gastes stellt sich tatsächlich die Frage, womit ich beginnen soll. So viel ist und war er schon in seinem Leben. Beginnen wir so, geboren als Sohn einer Winzer- und Gastronomenfamilie am Kaiserstuhl, sprich Vater Winzer, Mutter Sterneköchin, die erste Sterneköchin Deutschlands übrigens, aufgewachsen zwischen Rebstöcken und Sternerestaurant, in diesem Fall dem familieneigenen Restaurant Schwarzer Adler, das man getrost als frankophile Bastion der deutschen Gastronomie bezeichnen kann. Natürlich, er ist mittlerweile selbst Gastronom, begnadeter Gastronom, ist heute Herr über den Schwarzen Adler, betreibt aber auch das Winzerhaus Rebstock, die sogenannte Kellerwirtschaft in seinem Weingut, das legendäre Weingut übrigens, Franz Keller, das man getrost, wenn man so will, zur Elite der deutschen Burgundererzeuger zählen kann. Weinhändler, Hotelier ist er auch, aber viele kennen ihn auch noch als Gesicht des Fußballs. Als Fußballfunktionär war er unter anderem Präsident des Deutschen Fußballbunds. So, ich glaube, ungefähr die Hälfte habe ich geschafft. Es würde noch sehr viel geben. Es gibt da noch ein Festival, in dem es auch um Wein geht. Es gibt auch noch das eine oder andere neuere Gastronomieprojekt, weil ihm ja sonst offenbar langweilig würde. Warum das so ist, darüber und über vieles mehr sprechen wir in der kommenden Stunde. Und ich freue mich unglaublich drauf, ihn endlich auch hier zu haben. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Fritz Keller.
Ja, ich freue mich auch. Schön, dass es geklappt hat.
Schön, oder? Und wir haben sogar schon eine, wenn man so will, historisch-geografische Parallele entdeckt zwischen meinem Standort in Graz hier und Ihrem Standort am Kaiserstuhl am Schwarzen Adler. Der Adler verbindet uns irgendwie ein bisschen, oder?
Ja, absolut. Das ist der Habsburger Doppeladler. Und zwar Habsburg, also Österreich-Ungarn. Und den haben wir auch immer noch auf dem Etikett drauf.
Das Wappen, wenn man so will.
Genau, das Wappen. Und es gibt noch eine schöne Anekdote dazu. Also ich meine, wir waren ja länger österreichisch bei uns, wie dass wir deutsch waren. Also wir waren der Schwarze Adler. Die erste Erwähnung war 1454. Mhm. Ist Napoleon. Ja. Da waren wir österreichisch. Aber das war so ein Flickerteppich, ja?
Ja, ja.
Und ja, und die katholischen Gemeinden, die waren habsburgisch und die anderen waren badisch. Ja. Und aber man sagt auch heute noch, dass man in den katholischen Dörfern immer noch besser trinkt und isst. Also kleines Geheimnis.
Deckt sich schon noch mit meiner Erfahrung. Man isst und trinkt tatsächlich in katholischem Gebiet, sagen wir so, es ist kulinarisch sicherer.
Ja, ja. Also es gibt jetzt auch viele tolle Geschichten. Also selbst in Berlin, im protestantischen Berlin, kann man jetzt richtig gut essen in der Zwischenzeit. Also ja, aber es gibt eine schöne Anekdote. Rudolf Habsburg, der war ja lange Europaabgeordnete. Ja. Der hat uns ein paar Mal besucht gehabt und hat immer Wein von uns gehabt. Und der hat dann immer kurz vor Weihnachten nochmal bei meinem Vater angerufen und hat gefragt, ob wir noch sein Wappen auf dem Etikett haben. Und dann hat mein Vater gesagt, jawohl, Majestät. Dann hat er gesagt, ja, dann schicken Sie mir doch bitte 18 Flaschen und wenn Sie 6 Flaschen als Konzession dazulegen, habe ich auch nichts dagegen. Also war übrigens eine großartige Begegnung. Also wer mal was angucken möchte, wie weitsichtig der war, kann mal bei YouTube reingehen und Putin und Rudolf von Habsburg mal antippen. Also das ist unglaublich. Aber ja.
By the way, was ja wirklich interessant ist und auch so spannend an ihrem Werdegang und auch an ihren Wurzeln, ist, dass sie wie die wenigsten über Generationen hinweg so tief verwurzelt sind im Weinbau, in der Gastronomie. Ich habe in der Anmoderation gesagt, sie sind zwischen Rebstöcken und im Sterne-Restaurant aufgewachsen. Das stimmt ja nicht ganz. Der Schwarze Adler hat, glaube ich, den ersten Stern 1969 erhalten. Da waren sie meines Erachtens 11 oder 12, sowas, genau, vom Monat her.
Zwei Maps, ja.
Können Sie sich erinnern, wie da der erste Stern gekommen ist? Ich meine,
Ja.
ein Stern damals im Schwarzwald, das war schon was.
Ja, also es gab da schon Ettlingen, aber das war, glaube ich, erst 3 Jahre, nachdem es überhaupt mal Michelin hier unterwegs war. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich war 11, weil das war ja bevor also es kommt ja immer im Winter, ein Jahr vorher raus, 68. Und ich musste an dem Abend etwas früher ins Bett, weil gefeiert wurde. Und ich aber dann aufgrund des ganzen Krachs aufgewacht bin, war das Haus voller Elsässer. Also meistens Elsässer, ein paar Schweizer und auch ein paar Deutsche, weil wir konnten das nur machen mit der Hilfe unserer Freunde aus dem Elsass, Hilberlin, Oberstenelen und so weiter. Und ja, und der Fonds war sehr hoch bewertet und die Elsässer konnten sehr preiswert hier bei uns essen. Und also es war eine sehr ausgelassene Stimmung. Aber meine Mutter wurde nicht genannt im ersten Jahr, sondern meine Mutter wurde erst 2 Jahre später nachgereicht, sozusagen, nachdem der Komi dann gesagt hat, also übrigens, ich bin nicht der Chef, der das erguckt hat, sondern das war die Irma Keller. Und der Michelin war damals äußerst zurückhaltend, was Sterne für Frauen anging, weil es war ja immer noch diese frauenfeindliche Einstellung. Frauen könnten nicht kochen, weil der Beruf zu schwer ist und so weiter. Dieses ganze Bla bla bla. Und zwar nicht nachhaltig. Aber ja, irgendwie wurden meine Hausaufgaben dann in den nächsten Tagen nicht so sehr kontrolliert, sondern mehr mit Feiern zu tun gehabt hat, ja.
Es ist ja bis heute, muss man sagen, ein etwas unglaublich Faszinierendes. Den Stern gibt es bis heute, ja, ein Jahr lang wurde er ausgesetzt, ich glaube von 2019 auf 2020, was auch immer der Guide Michelin da auszusetzen gehabt hat.
Ja.
Aber seit 1969 gibt es diesen Stern im Schwarzen Adler. Ist, glaube ich, deutschlandweit, ich nehme an, auch europaweit, also deutschlandweit, glaube ich, einzigartig.
Ja, europaweit glaube ich nicht,
Nee,
aber
aber.
europäisch, ja. Und ich möchte dazu bemerken, dieses Jahr, wo es da ausgesetzt worden ist, das hat uns, glaube ich, ganz gut getan. Weil, ja, wir gesagt haben, und ich bin ein Mensch, der immer zuerst die Fehler bei sich sucht. Und es ist, glaube ich, so wichtig, dass man sich auch ranken lässt, ja. Und das ist wie beim Fußballtrainer, wenn die verloren haben, dann braucht der Trainer nächstes Mal nur die Videos zu zeigen mit den Fehlern. Und dann kommen die Motivation für die Mannschaft viel einfacher. Eine Mannschaft viel einfacher zu motivieren, wie wenn sie 5-mal 1-0 mit Glück gewonnen haben. Und dann, wo wir das bekannt haben, waren wir mit unseren Leuten zusammen, unserem Maître d'Hôtel, der damals schon der Hubert Pfingsttag, der 35 Jahre da war. Der hat gesagt, so, und jetzt sage ich, ich blieb so lange da, bis der Stern wieder da ist. Und
Wirklich?
es war haben wir auch nicht als Drogen aufgefasst, aber ging das durch den ganzen Team durch. Und ich muss echt sagen, es war Corona-Zeit und ich hatte dann auch die Gelegenheit, irgendwann mal zu erfahren, woran das gelegen ist.
Was war das? Woran lag das?
Ja, das waren 3 Tests und bei 2 waren die Tester der Meinung, dass es eben nicht gut genug war. Es war alles nachvollziehbar, weil weil genau die Speisen genannt worden sind und so weiter. Also das ist nach wie vor, finde ich, eine sehr seriöse Geschichte. Ja. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt und haben dann auch von der Küche überall durchgehend noch bessere Leistungen gebracht. Und ich bin mir davon überzeugt, dass das auch ein Grund war dazu, dass die Konzentration bei den Mitarbeitern und so weiter noch besser geworden ist.
Ja, ja. Die Nähe zu Frankreich ist ja schon, liegt irgendwie schon noch in der DNA des Hauses, oder? Ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat, aber ich glaube mich zu erinnern, dass das öfters so war damals, als Eckart Witzigmann noch in der Auberge war bei den Heberlins, ist er oft mit seinem Rennrad bei euch vorbeigefahren. Genau. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt, dass er oft ein Glas Champagner getrunken hat zur Erfrischung. Und die Auberge de Lille ist, glaube ich, nur 25 Kilometer, sowas von innen.
Ja, genau.
Also das ist, wir sind hier wirklich in einem hybriden Raum, Frankreich,
ja.
Deutschland.
Das war ein Kulturraum, ja, immer. Und ja, der Eckart hat nicht nur, also wir reden natürlich nicht über den Mengenkonsum unserer Gäste, auch wenn es sehr ist. Aber ja, er kam dann, hat dann eine Möglichkeit gehabt zu duschen und hat dann alleine an einem Tisch gegessen. Und ich fand das schon sehr bemerkenswert, so ein junger Mensch, also der ja alleine an einem Tisch isst und danach wieder nach über eine Pendant-Brücke war das damals, eine Behelfsbrücke, wieder nach zur Auberge de Lille gefahren ist. Und ich muss einfach sagen, wir haben unseren französischen Freunden so wahnsinnig viel zu verdanken.
Ja, ja.
Also nach diesem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Krieg, wo aus unserem Lande losgebrochen ist, und der Zweite war ja, hat ja katastrophale Hinterlassenschaften gelassen, wie uns die Franzosen oder zunächst die Elsässer sehr geholfen haben, auch mit Material, was wir nicht gehabt haben. Also dort gab es Hummer, dort gab es Langusten und ja, und ich kann mich sehr gut erinnern, dass wir rübergefahren sind, haben dann, wenn der Monsieur Paul Eberle angerufen hat, gesagt, horch Franz, ich hab so Karkasse und da sind sogar noch Fleisch in die Schare drin und holt sie ab, es ist so schade, ich kann es nicht wegwerfen, ich prüfe es nicht. Also so in diesem elsässischen Dialekt. Und dann sind wir rübergefahren, haben dann immer noch ein oder zwei Kisten Wein dort stehen gehabt und oben drüber die Hummerkarkassen und sind dann über den Zoll und der Zöllner hat dann aufgemacht und hat dann, oh, das ist gefährlich, das ist Abfall, Kofferraum wieder zu. Und meine Mutter und die Küche hat dann ja praktisch eine Beurre Rouge draus gemacht.
Ja,
und klar. Dann hat Lachsschaum, also Soufflé, mit Beurre Rouge gegeben und ich schmecke das heute noch, wie großartig das war. Und so haben sie uns überall unterstützt. Also es war einfach großartig. Und mein Bruder hat ja dann auch in Frankreich gearbeitet nach seiner Lehre, war bei Duclos, dann bei Bocuse, Michel Gérard und so weiter. Und wie die aufgenommen worden sind, trotz dieser Historie, die noch nicht lange zurücklag. Und also ich glaube, da können wir einfach viel von ganzem Herzen nochmal ein großes Dankeschön sagen, diese Aufnahme und was jetzt auch das Herz von Europa ist. Ja, das muss man einfach sagen.
Ja, ja,
und, und wir brauchen das, glaube ich, mehr denn je. Und auch diese Kultur, zusammenzusitzen an einem Tisch, das Gleiche zu trinken, das Gleiche zu essen. Und
etwas Warmes zu essen, etwas Gutes zu trinken.
So, ja, genau, das kommt natürlich erschwerend hinzu.
Genau.
Und oder da gehe ich eigentlich davon aus. Und einfach auch das, der alte Priyasavara-Satz sagt mir, was du isst, und ich sag mir, wer du bist. Mhm. Ich glaube, das ist eine Art der europäischen Zusammenkunft sein muss in der Zukunft. Und dass alle Leute mal begreifen, dass Kulinarik, Essen, Wein und Trinken und Essen eine Hochkultur ist. Es ist genauso eine Hochkultur wie eine Oper oder wie Literatur. Und wenn wir das begreifen, dass wir in Portugal, Spanien, Italien, Österreich auf keinen Fall vergessen, auch großartige Gerichte haben. Oder gucken wir doch mal nach Dänemark mit der Zwischenzeit, was in den Küchen abgeht. Und wir nehmen diese Kulinarik einfach zusammen. Und dann, das ist eine Begründung für Europa. Also das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge. Wenn man mit Leuten, wenn man zusammen isst und zusammen lacht und Freude hat, mit denen will man eigentlich auch keinen Streit haben.
Ist interessant auch, dass Sie das jetzt in einem hochkulturellen Kontext erwähnen. Und ich glaube, da geben Ihnen ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch recht, dass Essen einen kulturell so hohen Stellenwert haben sollte, wie viele andere hochkulturelle Erzeugnisse, sagen wir mal. Wow. Spannend ist aber auch, wie ich in meiner Recherche gesehen habe, dass Sie ein durchaus auch glühender Verfechter und leidenschaftlicher Liebhaber der Gasthauskultur sind, deren Aussterben Sie sehr wohl auch beschäftigt. Sie meinten einmal, dass es durchaus das Problem gäbe, dass die Gasthauskultur kein wirklich konkretes Sprachrohr hätte. Ja. Ja, ist das mit ein Thema für das Gasthaussterben in Deutschland? Ich meine, in Österreich ist es schon auch ein Thema, muss man sagen.
Aber noch nicht so wie in Deutschland. Also ich würde sagen, wenn ich durch das schöne Österreich reise, gibt es noch mehr tolle Gaststätten, die von Familien geführt werden.
Ja.
Und bei uns stimmen halt einfach die politischen Rahmenbedingungen auch nicht mehr. Ja. Also wenn dann Arbeitszeitgesetze gemacht werden von Menschen, die im klimatisierten Büro in Berlin sitzen. Und gerade für das Land brauchen wir einfach Arbeitszeitkonten. Ja. Weil wir müssen dann arbeiten, wenn die Gäste kommen. Das ist ja meistens bei vielen Betrieben, Gaststätten auch am Wochenende oder ab Donnerstag, Freitag. Mhm. Und ab Montag, Dienstag, Mittwoch ist es meistens etwas ruhiger.
Ja.
Aber dann müssen die aufhören, nach einer bestimmten Zeit zu arbeiten. Also das ist einfach Bullshit. Ja. Und das ist von Leuten gemacht worden, die keinen Wert auf gute Kulinarik hat. Deshalb finde ich Nahrungsmittel oder dass das durchaus auch in die Schule gehört, vielleicht in den Biologieunterricht oder egal irgendwo, auch in die Ethik vielleicht hinein, weil wenn man die Liebe zu den Produkten anderer Nationen hat, dann findet man auch leichter Zugang zu den Menschen dort. Mhm. Und das ist Unterrichtsfach, genauso wie Kunst ein Unterrichtsfach ist, müsste das eigentlich sein. Wir haben ein großes Problem, das ist die Verstädterung der Hirne. Das heißt, es gibt viel zu viele Menschen, die in einer verkitschten Verhältnis gegenüber Nahrungsmittelerzeugung aufwachsen und viel zu weit entfernt sind und die sich dann durch leichte einzelne Parolen hinleiten lassen, so hatten wir jetzt ein europäisches Problem, wo übrigens die österreichischen Grünen eine Petition eingegeben hatten und einen Referentenentwurf, dass kein Pflanzenschutzmittel mehr in Schutzgebiete genutzt werden darf.
Danke.
Und wir haben unsere kleinen Terrassen freiwillig in Schutzgebiete genommen, weil wir Angst gehabt haben, dass irgendwann mal, was auch schon mal passiert ist, was mein Vater mehr oder weniger verhindert hat, dass eben diese Terrassen für was anderes benutzt wird und so. Und dann, wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gesagt, das kann nicht sein. Und dann kam, also das wird eingestellt, weil sie brauchen natürlich auch für Bio und biodynamischen Weinbau brauchen sie auch Pflanzenschutz. Ohne Pflanzenschutz gibt's einfach keine Ernährung.
Ja.
Aber das war natürlich eine tolle Parole, zu sagen, ab jetzt gibt's in Schutzgebieten keinen Pflanzenschutz mehr. Ohne darüber nachzudenken, dass dann die Streuobstwiesen weg sind, die kleinen Terrassenweinbau, die Gemüsebau weg ist, sondern nur noch diese Großflächen, wo kilometerweise aber nichts Gescheites rauskommt.
Ja.
Und zum Schluss habe ich das Gott sei Dank verhindern können mit dem grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg.
Ja, stimmt, ist er grün, ne? Ja.
Dem habe ich angerufen und habe gesagt, dem habe ich beim Fußball getroffen. Er hat gesagt, Herr Ministerpräsident, wissen Sie eigentlich, was da passiert? Wir verlieren 40-50% der Fläche von Weinbergen und Streuobstwiesen und Gemüseanbau. Und er hat gesagt, ah, so ein Scheißdreck. Und hat sich dann darum gekümmert, hat gesagt, Herr Keller, ich kümmere mich selber drum. Und ja. Dann haben sich die das grün besetzte Landwirtschaftsministerium, wobei das heißt ja bei uns gar nicht mehr Landwirtschaftsministerium. Nur ganz zum Schluss kommt es, weil da kriegt man ja nicht so viel Wähler, sondern es heißt natürlich Verbraucherministerium. Ja?
Ah gut, ja, das zieht natürlich mehr in dem Kontext, in dem Parteikontext.
Und dann haben wir das jetzt zur letzten Minute verhindert, weil das wäre nämlich genau kontraproduktiv gewesen, weil wenn Sie Weine trinken aus diesen Terrassen oder Kleinsteillagen oder von den Streuobstwiesen Schnäpsle oder ein Destillat nehmen oder den Gemüseanbau in so Kleinfeldern, dann ist man der beste ökologisch denkende Mensch und arbeitet für die Biodiversität. Ja. Und dabei habe ich gesehen, wie weit die in manchen großen Städten draußen sind. Und noch etwas, Gasaussterben zurückzukommen. Das sind die Horde, wo sich die Menschen wohlfühlen, wo sie zusammenkommen. Und auch diese Stammtische, über die man immer geschumpfen hat, ja, also die waren nicht mal 10% so schlimm wie das, was heute in den Beschimpfungen in den Social Medien abgeht.
Ja.
Und man hat ein Gesicht gehabt dazu und man konnte dem gleich sagen und jeder hat sich doch überlegt, ob er jemanden beleidigen soll oder nicht. Und wir haben mittlerweile kleinere Städte, da gibt's nur noch To-Go-Geschichten die Vereine, die auch wichtig sind, die wissen gar nicht mehr, wo sie hingehen sollen nach der Musikprobe oder nach der Schanzvereinsprobe oder nach dem Sport. Ja, und es ist, wir haben eigentlich eine Chance, durch die Digitalisierung das Landleben attraktiver zu machen und dadurch eben viel mehr Menschen da draußen zu binden und die nicht in die Städte gehen, wo die Mieten viel zu hoch sind und die Leute sich das kaum mehr leisten können. Und das sind einfach manchmal politische Entscheidungen getroffen, die sich im Moment populistisch sehr gut anhören. Und also der Populismus geht mittlerweile durch viele Parteien durch. Und leider ist es so. Mhm. Und ich hoffe, dass wir jetzt irgendwann mal einen Ruck kriegen und dass die Leute das verstehen. Oder bei uns 19% oder 7% Mehrwertsteuer. Ich meine,
großes Thema in Deutschland weiterhin.
Ja, also ich meine, ob ich jetzt das Essen unterm Regenschirm esse, da kostet es 7% oder unterm Sonnenschirm kostet es 19%. So ein Schwachsinn.
Ja.
Das kommt von einer Neidgesellschaft. Und diese Familien in den Gaststätten, das ist bis zur Selbstaufopferung arbeiten die. Mhm. Bis zur Selbstaufopferung und mit großer Freude.
Das nicht aber oft auch ein bisschen das Problem, dass so viel Aufopferung stattgefunden hat und vielleicht dann die Wertschätzung auch monetär nicht ausreichend war bei vielen, dass das mit ein Grund ist für das Gasthaussterben? Gerade diese Arbeitszeitthematik, die Sie jetzt auch angesprochen haben, ist für viele Arbeitnehmer, potenzielle Arbeitnehmer ja ein Thema, die wollen zwar gerne oder würden zwar gerne in der Gastronomie arbeiten, aber es sind die Arbeitszeiten. Das ist halt das neue Thema. Etwas ganz anderes als noch vor 30, 40 Jahren. Das hat eine...
Ja, einfach, ja, also es gab natürlich, es gibt immer schwarze Schafe, und aber wir haben bei uns das Glück, dass wir so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die mit Leidenschaft da arbeiten. Mhm. In, eigentlich in allen Gastrobetrieben der unterschiedlichen Preiskategorien. Und es ist so eine erfüllende Arbeit. Ja. Und natürlich muss man die kann man nicht mehr so viel arbeiten wie vor 30 Jahren. Das ist auch war auch zum Teil unmenschlich in der Gastronomie, das muss man einfach sagen. Aber wenn ich halt in einer Saison, da muss ich halt mal die in der Saison ein bisschen mehr klotzen. Und dafür habe ich nachher 2 Monate Urlaub. Da kann ich 2 Monate, weiß was ich, wohin gehen und habe dann Ruhe. Und also die Freiheit der Menschen zu nehmen, dass sie selber entscheiden können. Also das ist ja, das ist, da hält man einfach die Menschheit für verblödet, ja. Und darum geht's. Wir haben genau dasselbe in der Landwirtschaft, also beim Weinbau bei uns. Also wir ernten ja alles mit der Hand.
Ja.
Und bei uns gibt's kein einziger Wein, der mit der Maschine geerntet wird. Und eine Maschine ersetzt bis zu 55 Mitarbeiter, kann man sich das vorstellen.
Und ist das rein der Qualitätsgedanke bei Ihnen?
Ja. Also einer von vielen.
Ja.
Weil bei uns kommen nur Trauben in den Eimer, die ich auch gerne selber essen würde. Ja. Das ist wie in der Küche. Und die Maschinen können das nicht noch nicht so. Ja. Vielleicht kommt das mal irgendwann, ja. Aber und wir arbeiten auch nach biodynamischen Gesichtspunkten, das heißt sehr nachhaltig. Und das haben wir schon lange gemacht, indem dass wir also Selektion massal genommen haben, also nicht geklonte, die von Natur aus nicht auf Kilo und Özle und Zucker gezüchtet worden sind.
Sondern wirklich auf Qualität.
So, und die... Und aber die sind natürlich nicht so gezüchtet, dass sie alle an einem Zeitpunkt reif sind, sondern man muss da halt mit sehr schnell rausgehen. Und wir leben tatsächlich natürlich in einer Zeit, wo es Global Warming, die Erderwärmung, eine ganz große Rolle spielt. Und wenn ich früher die Reifezeitpunkt gehabt habe von den Trauben, habe ich bis zu 5 Tage Zeit gehabt, die reinzuholen. Heute, je nachdem in warmen Wind, Herbst oder Lese, habe ich 24 Stunden. Also brauche ich Men- und Frauenpower, die dann relativ schnell rausgehen und das reinholen, weil wir möchten keine hohen Alkoholwerte und keine zu marmeladigen Typen. Mhm. Und da kommt das dazu, dass wir einfach auch mit Leidenschaft auch Gastronomie machen und einfach die Weine so machen, dass sie zum Essen passen und nicht für die Weinproben. Wir haben immer durchgegorene Weine gehabt. Wir haben noch nie eine Süßung vorgenommen oder ein Stoppen der Weine, egal wie der Modekacke gerade los ist, sondern es, deshalb haben wir immer auch Absatz gefunden. Mhm. Aber wenn wir jetzt auch da Arbeitszeitgesetz, ja, also nehmen wir mal an, es ist Donnerstag, der Wetterbericht kommt und sagt, hey Leute, ab Montag kommt eine große warme Regen auf uns zu, dann müssen wir halt jeden Tag nicht nur 8 bis 10 Stunden, sondern da müssen wir halt dann rausgehen, solange es Tag ist, und was sieht oder darüber hinaus. Und da muss halt auch der Sonntag und der Samstag draufgehen. Dafür rucken wir dann irgendwann mal anders am Baggersee oder gehen sonst irgendwo hin. Ja. Aber jetzt schreibt uns jemand in Berlin vor, dass wir eigentlich jetzt unsere Mitarbeiter und unsere Hilfskräfte, die wir haben, immer die gleichen kommen und wir auch immer einen Koch ab für die abstellen, damit wir was Gescheites zu essen kriegen. Weil auch da kommt nur das raus, was du reinmachst.
Na, großartig. Und
dann probieren wir die Weine mit denen. Und jetzt kommt jemand aus Berlin, der sagt, nein, die sind zwar ja nur 4 bis 6 Wochen da, aber das Wochenende muss frei sein. Ja. So, das wollen die erstens gar nicht, weil wir dann aus steuerlichen Gründen die Übernachtung, das Essen abziehen wollen, sondern die wollen so schnell wie möglich wieder nach Hause zu ihren Familien. Und das ist einfach über die Menschenköpfe hinweg irgendetwas belabert, nur weil sich das so schön anhört. Lässt sich so schön verkaufen, in Stimmen verkaufen. Und jetzt, wir kämpfen darum, dass wir nach wie vor eben diese Qualität machen können. Übrigens, ich selber habe keine Probleme mit Nachfolgern. Und das ist mein ganz, ganz großes Glück. Es gibt so viele Kolleginnen und Kollegen, wo die Jungen gesagt haben, die Bedingungen stimmen nicht in diesem Land, um das Gasthaus weiterzuführen.
Das ist interessant. In Deutschland ist das viel öfter der Fall als in Österreich, wo die familiengeführte Gastronomie so einen hohen Stellenwert hat. Ich höre das von einigen deutschen Bekannten und Kollegen, dass da die Nachfolge oft wirklich ein schwieriges Thema ist.
Ja. Absolut, ja. Und jetzt kommt natürlich bei uns, wird immer wieder diskutiert über Erbschaftssteuer. Ja. Verdammt nochmal, da gibt's nichts, was man abziehen kann, weil das ist alles erwirtschaftet worden. Und wenn diese Betriebe dann auch noch, je nachdem, Erbschaftssteuer bezahlen müssen oder müssen, je nachdem, es gibt ein paar Ausnahmemöglichkeiten, dann können sie nichts investieren. Und auf der anderen Seite, wenn die neue Generation kommt, ja, da, ich habe jetzt gerade einen Fall im Schwarzwald gehabt, im Namen Schwarzwald, da hat einer, die Oma und der Opa führt es heute noch. Jetzt wollten die das übergeben. Jetzt haben die eine Toilette zu wenig. Jetzt müssten die in so einem kleinen Gaststuhl mit 30 Plätzen, müssten die bis zu 500.000 Euro investieren, nur weil ein paar Toiletten zu wenig sind. Aber da ist noch keiner gestorben daran.
Ja.
Also man ist, hey, sag mal, Und das ganze Dorf heult, ja, wenn der zumacht und die nächste Generation sagt, nee, warum soll ich jetzt hier so viel Geld reinstecken, die Gefahr, dass ich Erbschaftssteuer zahlen muss, ja, da gehen wir irgendwo hin und arbeiten was anderes.
Und ja, das mit der Erbschaftssteuer, was ich nie ganz verstehe bei der Diskussion, ist, dass das Geld, was viele als Erbschaftssteuer dann tatsächlich besteuern wollen, ist ja schon x-fach versteuertes Geld. Das ist immer das, was ich bei der Erbschaftssteuerdiskussion nicht verstehe. Es ist ja schon x-fach versteuertes Geld und das, was davon überbleibt. So, also das jetzt nochmal ein drittes, viertes, fünftes Mal zu besteuern, ist etwas, gerade wenn man diese Hintergründe der Investitionsmöglichkeiten und so kennt, für mich immer etwas, etwas Absurdes hat.
Das
ist Unnachvollziehbares für mich persönlich.
Ja, es ist begründet auf einer Neidgesellschaft. Wir haben und wir müssen einfach, und ich habe einen Traum, dass man irgendwann mal so eine Art Stiftung machen kann, das kann man auch über Essen und Trinken und Teilhabe machen, dass man den Leuten einfach irgendwo wegnimmt, also weggeht von diesem Neid, weil Neid schadet vor allen Dingen derjenige, der neidet selber, sondern dass man hingeht und Freude am Erfolg anderer Menschen hat. Und deshalb bin ich zum Fußball auch gekommen, weil dort gibt es kaum den Neid derjenige, wenn der in kurzen Hosen eben
ein Tor schießt
und viel Geld verdient. Ja. Das ist der dritte Punkt, wo man Menschen zusammenbringen kann und muss, übrigens auch fern jeglicher politischen Geschichte, sondern auch dort dürfen die Leute nicht missbraucht werden oder die von der Politik missbraucht werden, sondern wenn die manchmal wird da auch im Sport den Leuten was aufgebürdet, was die Politik gar nicht mehr leisten kann. Ja,
klar. Und ist das etwas, was Sie an den Fußball auch so gefesselt hat, dass es vielleicht etwas legerer zu und her geht, vielleicht etwas weniger neidvoll, wenn ich Ihnen jetzt richtig zugehört habe, als in der Gastronomie. Was ist es, was Sie am Fußball so fasziniert, was Sie vielleicht in der Gastronomie nicht gefunden haben?
Also, ich habe in der Gastronomie eigentlich alles gefunden, erstens habe ich ja auch Gastronomie zum Fußball gebracht, also durch Herrn spezielles Catering-Verfahren, wo unterschiedliche Betriebe, also beim Sportclub Freiburg, wo ich jahrelang Präsident war, da kochten in diejenigen, die am meisten Geld haben, kochen Sterneküche. Ja. In den anderen Ebenen kochen richtig gute Gasthäuser. Ja. Und es gibt aber auch die unterschiedliche Metzger, die Würste im Stadion auswählen. Also das, weil ich finde, das gehört eigentlich schon zusammen zum sozialen Leben. Und ich habe gedacht, wir kriegen dadurch neue Zielgruppen, die wir in die Gastronomie reinkriegen. Ja. Und ja, und das Faszinierende ist einfach, dass es eine eigene Sprache ist gegen Fußball. Mit Fußball kannst du dich auf der ganzen Welt unterhalten und jeder, egal was für eine Hautfarbe, was für eine Religion das er hat und egal was für eine Weltanschauung das er hat, kannst du dich mit Fußball unterhalten, die Menschen zusammenzubringen mit dem Essen.
Kann man doch mit Essen auch, könnte man jetzt sagen, oder? Ja. Das könnte man doch mit Essen auch.
Ja, und ich kann sagen, genau, das ist der Traum. Ja? Ja, und um das hinzukriegen. Übrigens, apropos Gaststättenkultur. Also wir haben jetzt auch viele Leute ausgebildet. Gerade hier am Nachbardorf hat eine junge Frau aufgemacht, die eine grandiose Mannschaft zusammengekriegt hat, die wirklich tolle Gaststättenkultur hat. Und ich bin wirklich sau stolz auf meine Söhne, weil der Konstantin, das ist der Jüngste, ist jetzt gerade auch Geschäftsführer geworden von dem Gastronomiebetrieb mit 30, der beim Steirer gelernt hat, bei Martin Fauster. Mhm. Und gibt schlechtere. Ja, also macht eine großartige Gasthausküche und der kocht jeden Tag im Rebstock. Das ist die Küche, wo es ursprünglich die Küche meiner Oma und meiner Mutter gibt. Also auch ab und zu mal so Lachsschauben mit Hummer, also Bisk und regionale Geschichte vom Löwenzahnsalat angefangen oder Knochenmark mit Schnecke oben drüber und das ist auch noch eine gute Trinkgrundlage. Ja. Mein Ältester, der noch leidenschaftlicher in den Reben arbeitet. Und das ist das Nächste, was wir eigentlich in dieser Neidgesellschaft reinbringen müssen, dass wir wieder in Generationen denken. Also ökonomisch, ökologisch und sozial. Ja. Weil einfach viele reden von Nachhaltigkeit. Und wissen gar nicht, was es ist. Nachhaltigkeit, dieses in Generationen zu denken, dann pflanzt du halt keine Sorte an, die jetzt gerade Mode ist und die sehr duftig sein muss und so weiter, sondern du machst das, was du für richtig hältst, was du selber gerne schmeckst.
Ja.
Und
im Weinbau, oder? Also ein Rebstock blüht halt mal so richtig nach 20, 30 Jahren auf.
Ja. Und genauso die ich habe davon profitiert, was meine Vorfahren oder auch gemacht haben und die und jede Generation muss den anderen irgendwas mitgeben und das ist das Entscheidende. Ja. Und dann sehen natürlich immer alle, natürlich hat es einen bestimmten Wert, ja, klar, aber das ist ja nicht, das kann ich ja nicht rausziehen und dann nachher irgendwo auf Mallorca ein Haus bauen, sondern das ist ja, wie wenn du dem Schreiner die Säge nimmst, wäre es, wenn du dem jungen Wirt oder der jungen Wirtin den Herd nimmst, den er noch braucht, der schon dreimal abbezahlt worden ist.
Ja.
Aber wir haben allgemein, glaube ich, ein bisschen so ein auch Problem jetzt auch mit Weinkonsum und so weiter.
Das ist wirklich ein spannendes Thema.
Ja.
Wein ist, alle Statistiken sagen es, auch der internationalen Forschungsgruppen, dass vor allem der Rotweinkonsum bergab geht. Ich glaube, Weißwein auch. Es gibt teilweise erschütternde Statistiken. Ich glaube, dass allein in Frankreich, ich glaube, 35% weniger Wein generell getrunken wird als noch im Jahr 2001. Also gibt's, glaube ich, gibt's jedenfalls ganz viele Studien, die eine klare Sprache sprechen. Ja. Wie geht's da dem Winzer und dem Gastronomen Fritz Keller damit, gerade auch wenn man in Generationen denkt, gerade auch als Spätburgunder Rotweinproduzent?
Also, ohne dass ich jetzt wieder neidisch machen möchte, uns geht's ganz gut. Mhm. Und ich finde, ja, es hat sich, aber wenn man jetzt mal in anderen Dekaden denkt, ja, hat man 20 Jahre oder vor 30 Jahren weltweit viel weniger Weinbau gegeben. Es hat viel weniger Weintrinker gegeben. Und dann ist es übertrieben worden. Und dann sind auch Reben auf Kartoffeläcker gepflanzt worden. Und wo man einfach durchfahren kann und eben keine Hänge pflegen muss. Ja, wo man, by the way, die Biodiversität eben erhält, der Kulturlandschaft. Und es geht alle denjenigen schlecht, die die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben.
Ja.
Und es gibt aber neue Märkte, die ganz großartig sind. Und wir haben, mittlerweile exportieren wir ziemlich viel. Also wenn mir mal einer vor 20 Jahren gesagt hätte, hey, Fritz, irgendwann mal exportiert ihr Spätburgunder nach Italien.
Ist das so?
Ja, dann hätte ich gefragt, bist du noch ganz dicht oder was? Aber wir können aufgrund der klimatischen Bedingungen und aufgrund dessen, was wir schon vor 20 Jahren und vor 10 Jahren angepflanzt haben, Rotweine mit 12,5 Volumenprozent Alkohol, die Fülle haben, die Eleganz haben, die Trinkfluss haben, wenn man das noch sagen darf, weil es jeder benutzt für alles, aber die einfach auch diese auf der Zunge tanzen, sagen wir es mal so. Und die haben ja vor 20 Jahren hat kein Mensch Burgunder angeguckt, 30 Jahren bei uns. Wir haben Romane Conti, wir haben eine Weinkarte, Schwarzen Adler, 5000 Weiden.
Also das wollte ich auch noch fragen. Das Letzte, was ich weiß, sind 4800 Positionen. Es ist tatsächlich so, oder?
Ja, und wir trinken nicht alle alleine. Und manchmal gibt es 30 Jahrgangstiefe Geschichten. Und da haben wir immer Weine nur genommen, die nachhaltig waren, also dass die reifefähig sind und so weiter. Und die übrigens immer 2 Jahre nach der Ernte bei uns da liegen, ja. Und das heißt, irgendwie haben wir immer gesagt, ey, wir gehen jetzt nicht das nach, dann gehen wir auch nicht nach, das schmeckt uns nicht. Dann habe ich mich durchgesetzt mit dem Winzersekt, der wirklich hervorragend läuft.
Ja.
Und da musst du halt einfach stur bleiben und nur das machen, was dir gefällt. Und mein Sohn, Sindika, hat gesagt, Vater, ich möchte mich noch intensiver mit jedem Bottich unterhalten. Wir reduzieren einfach die Fläche, die wir haben. Und weil wenn du biodynamisch arbeitest und du hast wie letztes Jahr so ein nasses Jahr, dann musst du halt Pflanzenschutz betreiben. Wenn du fertig bist, kannst du wieder mit anfangen.
Ja.
Und das ist wahnsinnig arbeitsintensiv. Aber wir sehen es ja jetzt auch in den trockenen Jahren durch die Terrassen und die tiefwurzelnden Unterlagen, wo ich die ersten mit Claude Bourguignon gepflanzt habe, mit dem ich eine Woche lang Löcher gegraben habe, bis ich blutige Hände gehabt habe.
Ja.
Und das sind... Die sind grün, die Hänge waren grau und du bringst halt da nur 40% der Erntemenge oder 50% der Erntemenge. Aber dafür reicht die Nährstoffe, dafür reicht auch das Wasser und du kriegst was Gescheites rein.
Ja.
Also ich bin der Meinung und die neuen Märkte, auch die neuen Trinker in diesen großartigen Weinbars, die überall entstehen, die wollen etwas Besonderes. Sie trinken nicht mehr so viel, aber sie wollen was Besonderes.
Und dann sind auch bereit, auswärts etwas mehr auszugeben als noch früher. Das ist tatsächlich
so. Aber es hat sich da wirklich bei jüngeren Leuten eine etwas gebildet, also wirklich eine Kultur gebildet, die sich damit beschäftigen, wie das Ding gemacht wird.
Ja.
Und die Hintergründe erfahren. Und das gefällt mir sehr. Also egal ob in München oder irgendwo in oder auch in Frankreich übrigens. Und es wird 30% wahrscheinlich oder 25% weltweit eben zurückgehen, keine Frage.
Ja.
Aber diese ganzen, es wird in der Hauptsache diese belanglosen Weine, die gesüßt auf den Markt bringen, wo immer ein bisschen Süße drauf sein muss, weil sie mit der Erntemaschine gelesen ist, sodass man nicht alles schmecken kann. Oder die einfach mit einer Zuchthefe, wo einfache Aromatiken drin sind, ja.
Nein.
Also, so dass jeder gleich riecht, was es ist.
Nein.
Und also von daher. Aber das ist übrigens der Grund, warum, dass ich Kino and Rock mit ins Leben.
Ja, über das werden wir gleich sprechen. Das ist nämlich spannend, das Pinot and Rock Festival. Ich wollte auch nur noch kurz hinzufügen, um das nochmal zu illustrieren. Ich glaube, man sieht es auch sehr schön am Beispiel von Bordeaux. Die renommierten Chateaus haben ja keine Probleme mit den Absätzen. Ja, ein bisschen vielleicht, aber auf jeden Fall
nicht. Essen ist auch gut, damit die Preise runterkommen.
Damit die Preise wieder ein bisschen auf ein zumutbares Level fallen. Aber die es am schlimmsten erwischt und die tatsächlich ihre Rebflächen roden mussten oder verkaufen mussten und das auch noch staatlich gefördert wurde, das waren ja alles die Produzenten auf dem unteren Segments, also die Flächenware, so wie sie sagen, das gesüßte Zeug und so. Qualität hat weiterhin ihren Bestand, glaube ich.
Ja, oder die reinen Marketingweine, die es ja auch noch gibt, ja. Also die mit einem Marketingbudget arbeiten, wie manches Champagners auch, die wo du 80% Marketinganteil im Preis eingesetzt hast.
Ja. Jetzt spannendes Thema tatsächlich, Pinot and Rock Festival.
Ja.
Ich glaube, 2. bis 5. Juli.
Ja.
Findet das.
Nein, 2. bis 6. Juli.
2. bis 6. 2. bis 6. Juli, Entschuldigung,
okay. Genau.
Ja. Wie, wo, was? Ist nämlich eine spannende Sache.
Das ist hier, so sieht es aus.
Ja.
Also, das ist in Breisach hier in der Nähe. Und ich habe schon immer auch für den Sportclub Freiburg und bei uns, ich liebe Musik und in allen Genres, die handgemacht ist, also von der Blasmusik im Dorf, wo wir den Dirigenten mitbezahlen, über Jazz und über richtig guten, geilen Rock und dann habe ich mich mit Freunden getroffen, eigentlich sind das ITler,
ja.
Und habe gesagt, hey Jungs, dann hat er irgendwann mal gesagt, hey Fritz, es macht so Spaß mit dir, irgendwas immer zu machen, wollen wir nicht irgendwas zusammen machen? Da habe ich gesagt, ja, du kannst ja so die, ja, der Zauberlehrling, pass auf. Als das nicht rief. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe einen Traum. Und zwar ein Musikfestival, wo es was Gescheites zu trinken gibt und was Gescheites zu essen gibt.
Selten genug.
Ja.
Selten genug.
Eben.
Ja.
Und also wenn ich jetzt diese großen und auch eine Größenordnung, wo ich nicht bei 90.000 nicht mal mehr mit dem Fernglas den Interpretest, sondern in der Größenordnung mit 10.000, 12.000. Und da hat er gesagt, okay, ja, wie stehst du dir das vor? Er hat gesagt, ja, wir machen ein Weindorf, wir laden die Gasthäuser aus der Region ein, die machen Stände und dann kann man sich die Flasche in eine Karaffe reinleeren, weil das geht aus bestimmten Gründen nicht oder von mir aus auch ein Schorle und wo es einfach ein Wein und was zu essen für jeden Geldbeutel gibt. Weil das ist das, was den Fußball so unwahrscheinlich toll macht, weil das kann sich jeder leisten, vom Stehplatz bis zur Loge.
Ist niederschwelliger, ne? Ja.
Genau.
Ja.
Und wir müssen die Menschen wieder zusammenbringen. Und etwas, wo wir einen Contest machen für junge Bands, junge Interpreten, die keine Auftrittsmöglichkeiten gehabt haben, nach Corona und die da müssen wir einfach was hinzaubern. Aber ich möchte genauso eine mittlere Ebene, wo man ein bisschen privilegierter hat, wo man einen anderen Eingang hat, auch einen Parkplatz und in der Nähe und wo es ein bisschen was Besseres zu essen und zu trinken gibt. Also im Public-Bereich, zum Beispiel der Konstantin, mein Jüngster, der jetzt Selbstführer von den Gastro-Läden vom Adler und vom Rebsturm ist, ein Pulled Pork Brot gemacht, so mit Natursauerteig, frisch gebacken. Und das war einfach nebendran, hat einen Backhandel gemacht, ja. Und der muss auch mal in Österreich irgendwo gearbeitet haben, so gut hat es geschmeckt. Und dann einen frischen Flammenkuchen mit, also so. Und dann in der zweiten Ebene, da gibt es dann halt ein bisschen was anderes. Und dann haben wir eine Platin-Ebene. Und dort haben wir sogar Sterneküche mittlerweile, die Lust haben, damit zu machen. Und das sind jetzt 12 VDP-Winzer, die jeden Abend sind drei andere, die ausschenken. Ja. Und da gibt's auch eine Weinkarte, wo man dann aus überall her was Gutes, was Besseres mal probieren kann. Und und das ist die Idee. Und letztes Jahr waren wir das erste Mal dabei, da haben wir also großartige Bands gehabt, ja. Also Alice Cooper.
Dieses Jahr glaube ich Jan Delay, Lynyrd Skynyrd und so weiter. Also
ganz genau. So ja, und da kommen noch ein paar dazu.
Okay.
Ja, der Freitag ist noch nicht so weit. Und also Melissa Etheridge zum Beispiel auch. Also das ist Julie. Und wir haben letztes Jahr für den Contest haben wir 150 Bands gehabt, die sich beworben haben. Und da haben wir gesagt, ja, ich kann keine 150 Bands anhören. Dann sind wir ins Internet gegangen und haben gesagt, hey Leute, ihr könnt ihr alles anhören, votet. Und das haben wir, in Deutschland gibt es eine Behörde, die heißt GEMA, die kassieren normalerweise. Und dann haben wir gesagt, könnt ihr auch mal was machen, um junge Musiker zu unterstützen. Und dann durften die eigentlich nur drei, aber dann haben wir vier auflaufen lassen. Und und die Kulinarik war so, und hey, du musst nicht eine halbe Stunde warten, bis du auf die Toilette kannst, weil also mit 10.000 maximal oder 12.000 hast du eine andere Atmosphäre. Dann haben
ich wollte gerade fragen, das ist so ungefähr so die Range, so zwischen 10 und 12.000 bewegt sich's.
Ja, genau.
Ja, okay.
Dann haben wir eine Grill and Chill Area.
Ja.
Und dann haben wir, das muss ich mal ausmachen. Entschuldigung. Aber Grill and Chill Area, um Verzeihung.
Überhaupt kein Problem.
Wo man dann auch in Liegestühle reinkommt. Dieses Jahr werden wir drei große Bühnen haben, wo wir auch Sprachkunst machen oder Und was ich letztes Jahr so süß, das war grandios, das war der Sonntag Family Day. Es geht am Morgen los mit dem Platzkonzert mit der Blaskapelle.
Ja.
Und dann haben wir so Glock und das Rhinoceros, so eine spezielle Band für Kids und Jugendliche. Daneben dran war ein Stand, wo die einzelnen Instrumente ausprobieren konnten. Und ich finde, wir müssen die Leute wieder auch bewegen, wieder in Chöre zur Musik zu gehen, Spaß an der Musik zu haben. Ja. Und das ist uns echt gelungen. Und am Abend hat dann Sarah Connor gespielt. Und die Sarah Connor hat dann eine junge Lady, die ein Schild gehabt hat, gesagt, ich möchte mit dir singen. Hochgeholt auf die Bühne, die war 12 Jahre alt oder so.
Ja, super. Ja.
Und das sind so Momente, und dann gehst du mit denen was essen, liegst im Liegestuhl und die können sich frei bewegen, weil es ist wirklich safe, das ganze Dings. Und die Polizei hat gesagt, sie haben noch nie so ein friedliches Festival gehabt. Und das liegt natürlich auch am Wein. Und wenn die halt, wenn die halt sonst vorgeglüht kommen oder ja, und meinen und Gin und das wird Wein auch zu einem Preis angeboten, wo du das leisten kannst. Ja. Und unter Schorle, dann hast du halt nie diese Aggressivität der Menschen, ja.
Ja, ja, klar.
Es war einfach unglaublich. Und, und wir freuen uns jetzt schon, ja. Und ja, die ganze Region. Ja. Wir haben Gäste gehabt letztes Jahr aus ganz Deutschland.
Also wir haben da auf jeden Fall den Link in die Caption auch, wo es auch zur Ticketbestellung dann geht. Was ja für mich auch wirklich so spannend ist, zu beobachten, ist, dass man nie den Eindruck von Ihnen gewinnt, dass Sie sich jetzt auf den Lorbeeren ausruhen oder alles jetzt der nächsten Generation übergeben. Es ist jetzt, glaube ich, keine 2 Jahre her, wo auch die Nachricht eingetrudelt ist, dass Sie in Hamburg, zutiefst protestantisches Gebiet, ja, wir waren vorher bei den Katholiken, in ein Grill Royal, eine Grill Royal Dependance mit eröffnen. Woher dieser Tatendrang des?
Oh, ich liebe einfach die Menschen. Ich liebe die Menschen, die in zu Gaststätten kommen und mit denen man ein Glas Wein trinken kann und unterschiedlich herkommen. Also das kriegst du, hey, wo kriegst du das, dass die Leute zu dir kommen jeden Tag? Okay. Und dieses Konzept hat mich einfach begeistert. Das ist auch ein neueres Konzept, nachdem man immer mehr beobachtet, dass wenn man mit Leuten essen geht, dann sagt er, nein, ich will nur Hafermilch, nein, ich will nur das, nein, oh nein, das will ich, nein, ich bin vegan, ja, ich bin das. Verdammt nochmal, okay. Das ist auch für eine Großstadt eine Großgaststätte.
Ja.
Und die mit einer Bar, wo man, das sind Küche, die aus der Sterne-Gastronomie kommen, also Oliver Pfahner. Und das ist in Family Style. Das heißt.
Und Grill Royal, zumindest so als Marke, also auch in Berlin, es hat auch einen schönen Weinbezug, oder? Also das ist spielt sich auch mit bei Ihrer Entscheidung.
Ja, natürlich. Ja. Das ist, wobei wir übrigens nie, wir haben ja auch einen Weinimport. Da nie auch bei uns Wert drauf legen, nur unsere eigene Brühe da reinzusetzen, sondern es geht einfach darum, ortsgenau Weine rauszusuchen und einfach etwas Besonderes holen. Und immer mein Sohn mit Bergkeller Weine, wo er gegründet hat, wo praktisch nur kleinere neue Weingüter, also Burgund, Jura, Österreich, oder Italien, mit Spanien aus den kühleren Regionen, wo kein Mensch dafür interessiert eigentlich und eigentlich keiner mehr 15, 16 gradige Rotweine gibt und keiner weiß, dass es da Gebiete gibt, die kühler sind wie bei uns hier, also Galicien.
Galicien dort oben ist das neue Ding, oder? In Spanien?
Und einfach das den Leuten näher bringt, also Weine, die es nicht um jede Ehe, wo es nicht überall gibt und die sehr begrenzt sind. Ja, und Burgund lebt ja auch die ganze Zeit, auch wo das, die haben ja das beschissenste Erbgesetz in ganz Europa. Also, weil die kriegen das gar nicht in die nächste Generation und deshalb werden die Betriebe immer kleiner.
Was ist da das Thema? Ist es die Erbschaftssteuer in Burgund oder was ist da?
Erbschaftssteuer, ja.
Ja, das sind Fragen.
Das napoleonische Erbrecht, also wenn je mehr Kinder das sind und so und dann reicht es meistens. Auch in der Champagne tut sich ja was und das liebe ich eigentlich. Da neuen Publikum einfach diese Produkte zeigen, hey, es gibt neben dem Mainstream gibt es wunderbare einzelne Kleinigkeiten und großartige Geschichten und trinkt bitte nicht immer nur nach der Mode. Ja, also zum Beispiel, wir haben vorher kurz über Bordeaux gesprochen. Also Bordeaux ist für mich mittlerweile ein Gebiet, wo man sehr, sehr großartige, preiswerte Weine kriegt.
Ja.
Und sehr oft hat man dann French Bordeaux in anderen Regionen, die viel teurer sind und die sehr marmeladig sind. Und in Bordeaux hat man gelernt jetzt, wenigstens die meisten oder sehr viele, dass man noch mehr im Weinberg arbeiten muss. Und man hat dort auch gelernt, dass sie eben feiner sind und wieder eleganter zurück. Weil die sind nicht durch den Parkerismus gedrängt worden, Weine zu machen für die Weinprobe.
Und die einfach nur nach Wuchtbrumme schmecken. Ich finde, das ist auch so ein bisschen da, vielleicht war das auch so ein bisschen die Schattenseite der letzten Jahre des gesamten Pinot-Hypes, dass damit Bordeaux klassisch abgeschrieben worden ist als schweres, marmeladiges, tu-nicht-gut Fleckchen Erde. Wenn man sich aber anschaut, was da gerade am rechten Ufer Saint-Emilion an innovativen, auch biodynamischen, naturnahen, wirklich nachhaltigen.
Oder egal.
Das ist doch ein Hammer, oder?
Also wegen der Eleganz, da trinkst du eine Flasche alleine.
Fassbar.
Und da gibt es halt immer noch so, das ist manchmal bei Jungsommeliers, die gehen dann nur in eine Richtung und vergessen das andere.
Ja,
genau dasselbe dann, ich meine, ich habe die Sommelier-Schulen mitgegründet in Deutschland.
Ja.
Da gab es in Österreich schon längst
Sommelier-Schulen.
Ja. Das muss man einfach auch sagen. Ja. Und dass die halt dann nur das, was sie kennen, rausgehen. Und dann haben sie manchmal einer da, der trinkt halt das schon 30 Jahre. Und und nicht nur 30 Jahre dasselbe. Oder auch gegenüber Sorten. Also zum Beispiel Grauburgunder. Wir waren die Ersten, die Grauburgunder auf dem Etikett gehabt haben. Das ist die kleine Schwester oder der kleinere Bruder vom Spätburgunder.
Ja.
Der ist elegant, der ist finessenreich, wenn er im guten Boden steht. Der darf keine Restsüße haben. Null. Ja. Wer das macht, das ist eine Sauerei. Oder kann man sich einen Spätburgunder Pinot Noir mit Restsüße vorstellen? Das ist
ekelhaft. Habe ich alle schon irgendwo mal serviert bekommen, oder?
Ja, ich auch. Aber die Süße ist der Anfang, ist Anfangergeschichte, ja. Und deshalb, die Weinwelt wird nicht zugrunde gehen, da bin ich mir sicher. Es wird jetzt eine Generation geben, die sich ein bisschen schwer tut damit, und die kriegen wir aber auch wieder. Was mir noch im Argen liegt, ja, warum, dass es dem Weinbau auch speziell mal bei uns nicht so gut geht. Das liegt daran, weil wir eine sogenannte amtliche Prüfnummer haben, auch wo Leute geprüft haben, was ist gut und was ist nicht gut.
Gibt es ja in Österreich auch, ne?
Ja, ich weiß.
Gibt es auch die Diskussion darüber.
Ja, und bei uns in Baden war das tatsächlich so, dass dann diejenigen, die die Massenprodukte machen, dann immer gesagt haben, was ist gut. Die haben natürlich immer nach der Kunsthefe-Aromatik gesucht. Ja. Und wenn die ein bisschen eine spitze Säure gehabt haben, na, dann geht er weg. Oder wenn die, bestimmten Aromaschichten gegangen oder Natur verkoren, haben die abgelehnt. Was machen die jungen Winzer? Die sagen, hüpf, leg mich doch am Buckel. Ich gehe hin und mache ohne Lagen.
Nenne den Wein halt dann anders.
Ja, die nennen den Wein anders. Was ich aber sehr schade finde, weil auch die wissen, dass nur aus den Top-Lagen das Top kommt. Und da, wir müssen auf diese Terroir und auf diese burgundische Tradition achten, die haben wir beim VDP in Deutschland ja drin und durchgezogen. Die Weine werden verkauft, die dort abgelehnt werden. Also der teuerste badische Spätburgunder, der muss manchmal zwei oder drei Mal durch die Prüfung, dass er durchkommt, weil er vielleicht zu hell ist oder eine Reduktion hat. Hört mal auf, ehrlich. Schafft diesen Scheiß ab. In Burgund gibt's das auch, ne? Und kümmert euch zu Hause um eure Brühe, dass was Gescheites in die Flasche kommt. Und wenn ihr dann Zeit übrig habt, trinkt bitte nicht nur die Weine von eurem Nachbarn, sondern geht in die Welt hinaus. Geht und trinkt andere Weine und fangt erstmal an, richtig essen zu lernen. Und dann, das ist nämlich auch etwas, dass es viele Winzer gibt und Weinproduzenten, die keine kulinarische Kultur haben. Wer das nicht hat, kann keine gescheiten Weine machen.
Spannend, ja, das ist, das werden Sie gerade in den vielen Jahren Erfahrung, die Sie haben, so auch festgestellt haben, oder? Je weniger die kulinarische Kultur generell bei einem Winzer, bei Weinproduzenten, ich nehme an, desto flacher die Weine, desto einfacher die Brühe.
Und süßer. Also ja, wir haben ja mittlerweile, Gott sei Dank, so der vollgehypte Riesling, der, aber es gibt genauso viel schlechte Rieslinge wie, wie schlechte Burgunder, das ist einfach so.
Ja.
Da waren viele, also einige junge Rieslingwinzer, die einfach großartiges Zeugs machen, die durchgären lassen, die, die erst nach 2 oder 3 Jahren auf den Markt bringen, und wo dann die Säure abgepuffert ist. Und Riesling lebt halt mit der Zeit. Und also vor allen Dingen auch in den Weinbaugebieten in Rheinhessen, in der Pfalz, aber auch mittlerweile einige im Rheingau, oder eigentlich in allen Weinbaugebieten hast du sie, oder in fast allen, die sich trauen, einem durchgegorenen Riesling zu machen, wie er in der großen Zeit gemacht worden ist.
Ja.
Das heißt, es gab da, natürlich gab es da auch alle 5 Jahre süße Rieslinge in Form von Auslese oder Bärenauslese oder Trockenbärenauslese. Aber es gab meistens eben relativ säurereiche, deshalb hat man dann auch dieses in der damaligen Zeit die Säure etwas reduziert, aber die einfach frisch waren, die dann auch für eine kalte Ente zum Beispiel genommen worden sind. Also Aperitif, so ein toller Aperitif.
Und trotzdem jetzt noch, dass ich es richtig verstehe, Abschaffung der amtlichen Prüfnummer, ja?
Also wenn die sich nicht ändern, ja. Die haben nichts zu tun, die haben, es ist keine Geschmackspolizei. Das können die sich nicht, die nicht leisten. In Burgund hat man keine, sondern da gibt es Stichproben, und wenn dann halt einer auffällt auf dem Markt, dann wird kontrolliert. Aber ich finde, das ist völlig unnötig, und es muss kontrolliert werden, ja, dass die Weine auch aus den Lagen kommen, wo sie wo aufgeschrieben wird. Und es muss was lebensmittelrechtlich, hygienisch, ja, aber keine Geschmackspolizei von Leuten, die ihre Brühe nicht verkauft kriegen. Und ein Winzer übrigens, der biodynamisch arbeitet, der hat gar keine Zeit, um da stundenlang irgendwelche namenlosen Dinge zu probieren. Also der ist im Weinberg.
Ja, genau. Ja. Herr Geller, letzte Frage jetzt noch, weil ich sehe schon, wir sind ja schon gut über die Zeit. Gibt es so, jetzt abgesehen vom Pinot and Rock Festival, in absehbarer Zeit doch ein Zukunftsprojekt oder eine Vision?
Oh.
So viele wahrscheinlich. Das wäre ein eigener Podcast.
Nein, ich habe immer alles auf mich zukommen lassen. Und ich habe nie irgendwo taktisch oder irgendwas geplant. Und so will ich es auch weitermachen. Und diese Objekte, die ich jetzt zusätzlich gemacht habe, das ist, bedeutet natürlich auch Freiheit für meine Söhne.
Stichwort Übergabe.
Bitte?
Stichwort Übergabe.
Ja, das muss Step by Step kommen. Also noch kann ich auch eingesetzt werden, noch setzen sie mich auch gerne ein. Aber sie haben die Hauptverantwortung, und da rede ich mich rein. Auch deshalb, weil ich weiß, dass die viele Sachen sogar besser machen wie ich und vor allen Dingen für die Zeit gut machen. Also in diese Reifezeit. Und ich bin da richtig stolz auf die Jungs, muss man echt sagen. Und dementsprechend, vielleicht kommt irgendwas, aber das reicht an Arbeit. Und und da kann ich wieder wirklich neue Menschen kennenlernen. Wie auf dem Fußballplatz habe ich auch Menschen kennengelernt, die nicht in die Restaurants gekommen sind von uns. Wenn man als Sohn von einer Sterneköchin und von einem erfolgreichen Vater zwar auf dem Dorf aufgewachsen bist, ist es aber wichtig, auch immer wieder andere Menschen kennenzulernen, auch beim Bierstand, beim Fußball und so auch beim Festival, das ist der große und der wichtige Reichtum, die richtigen Menschen kennenzulernen, egal was sie machen, egal wo sie herkommen, und einfach, wenn sie das Herz am richtigen Fleck haben.
Was gäbe es jetzt eigentlich für schönere Abschlussworte als die, oder? Das sind ja genau solche Worte, bei denen man auch versteht, finde ich, nach unserem Gespräch, was sie wirklich bedeuten. Lieber Herr Keller, vielen Dank für das Eintauchen auch ein bisschen in diese jahrzehntelange Leidenschaft und auch für dieses passionierte gastronomische Unternehmertum, durch das Sie uns jetzt ein bisschen geführt haben. Vielen Dank dafür.
Ich habe mich zu bedanken für euer Engagement, also auch was im Print und was ihr in Social Media macht und auch mit diesem Podcast, weil dadurch unterstützt ihr die ganzen Kolleginnen und Kollegen und treibt die in die Gasthäuser, treibt die in die Top-Restaurants, damit also diese großartige europäische Kultur auch wieder in die nächste Generation eingetragen wird. Und ich bin mir sicher, es gibt, das ist bei euch genau dasselbe, es gibt Bereiche, sagen wir mal, das ist monetär lukrativer, und genauso geht es den Gaststätten, und sondern wir machen das ja alles mit dem Herz und für die Menschen, mit der Begegnung nochmal. Ja. Dankeschön.
In diesem Sinne, gehet und esset und trinket alle in euren Lieblingsgasthäusern, in neuen Restaurants, entdeckt sie.
Yes.
Und ich glaube, dann sind wir alle und auch die ganze Welt noch glücklicher, als wir sie ohnehin schon sind. Ne?